Liebe Zuschauer, ich möchte heute mit euch gerne in das Johannesevangelium Kapitel 10 gehen. Dort erzählt Jesus eine Geschichte bzw. ein Gleichnis von einem Schafstall, Hirten und Dieben. Aber passend zum Thema, wenn es um das Thema Stall geht, würde ich gerne mit einer kurzen Präsentation beginnen. Wir haben da erst einmal als Symbol ein Brotgeschäft, das ist ziemlich eindeutig in Deutschland. Verschiedene Brote, Deutschland ist das Brotland schlechthin. Aber es ist gleichzeitig ein sehr gutes Symbol dafür, was das Wort Bethlehem bedeutet. Die hebräischen Schriftzeichen, wenn man sie liest, ungefähr ausgesprochen wie Bethlehem, bedeutet im Endeffekt übersetzt Haus des Brotes oder wenn man es gut deutsch sagen möchte, Brothausen. Nun, wenn man nach Brothausen hinfährt, in der heutigen Zeit, dann sieht man erst einmal etwas, was aussieht wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Man fragt sich vielleicht, ob man im falschen Film ist. Jedenfalls, als wir das letzte Mal als Reisegruppe da waren, ist das ein relativ bedrohlicher Anblick. Man kommt dann aufs Tor zu und kann dort hineinfahren. Das Tor, was man hier jetzt sieht, das ist ganz offen. Aber an dem, wo man wirklich hindurchfahren muss, da ist dann gleich ein Grenzposten. Die Leute erwarten einen mit Maschinengewehr. Der Bus hält an, die Tür geht auf. Ein richtig kräftig Bewaffneter kommt in den Bus hinein. Ein zweiter stellt sich vorne in den Gang. Und dann geht die eine Person mit zwar gesenkter, aber eben voll funktionsfähiger Waffe einmal durch den ganzen Bus hindurch und er schaut, wer so alles in dem Bus mit drinnen sitzt. Wenn das geschehen ist, dann kann man endlich wirklich mit dem Bus weiterfahren und man fragt sich wirklich, wo man da gelandet ist. Dann selbst Bethlehem, so die Außenbezirke sind relativ modern. Es sieht alles relativ gleichförmig aus, jede Menge, was eben dort an dieser Stelle gebaut worden ist, jede Menge an Menschen, die dort wohnen können. Geht man in die Altstadt hinein, dann ist es dort auch sehr belebt. Viele Touristen sind dort vor Ort, sie möchten die Besonderheiten sehen und es gibt dort auch etwas, was ganz besonders die Menschen anzieht. Als ich zum ersten Mal mit Freunden dort war, das war Anfang der 90er Jahre, da standen an dem Eingang zu dieser Attraktion so viele Menschen, dass das mehrere hundert Meter lang war, die Schlange. Man kann es jetzt sehen im Bild, das ist die sogenannte Geburtskapelle. Nur ob das jetzt wirklich die Geburtskapelle ist, das ist natürlich die Frage. Es ist so die Geschichte, dass die sogenannte heilige Helena, die Mutter Kaiser Konstantin des Großen, gezeigt bekommen hätte, wo Jesus geboren worden ist, auch wo er gekreuzigt worden ist. Ob diese Stellen jetzt wirklich genau dem entsprechen, da kann man dann seine eigenen Fragezeichen haben. Aber jedenfalls, das hier gilt als der Geburtsplatz von Jesus Christus. Geht man an die Kapelle dann dort hinein, dann sieht man so eine Stelle, die ganz besonders ausgezeichnet ist. Wenn man sich das ansieht, merkt man auch gleich, dass da mehrere verschiedene Konfessionen wirklich dran mit beteiligt sind, an den verschiedenen Lämpchen und Zeichen, die da drin zu sehen sind. Geht man zum Beispiel auch in die Grabeskirche, dann ist es so, dass so viele Konfessionen dabei sind und fast jeder hat ihren eigenen Platz, wo Jesus dann hingelegt worden sein soll. So weiß man auch, okay, das ist jetzt nicht unbedingt der Originalplatz. Aber die Menschen stehen dafür an, weil hier soll der Ort gewesen sein, wo Jesus zur Welt gekommen ist. Nun, eine andere Möglichkeit, denn es geht ja beim Gedanken immer um den Stall, ist auch etwas, was leicht außerhalb von Bethlehem, vom Stadtkern liegt. Da hat man eine Höhle etwas wieder aufgebaut, mit Eingängen halt zugemauert, mit Fenstern mit dazu. Und es ist so gewesen, dass oftmals einfach so Halbhöhlen oder überhängende Felsen genutzt wurden, um dort einfach einen Verschlag zu machen und die Tiere über Nacht da drinnen zu lassen. Es ist auch so gewesen, dass damals oft genug die Leute nicht einer alleine sich solch einen Stall leisten konnte oder so eine Höhlung leisten konnte, sondern es sind mehrere Herden miteinander in diesen Stall hineingekommen. Das heißt, jeden Morgen wieder, wenn die Tiere dann hinausgeführt werden sollten auf die Wiesen, dann mussten die Schäfer die einzelnen Tiere herausholen. Und die Tiere mussten ihren Schäfer halt wirklich kennen, damit sie ihm nachfolgen konnten. Innen drin, heute als Anbetungsstelle ausgebaut, kann man so ein bisschen sich vorstellen, wie es vielleicht ausgesehen haben könnte, wenn der Stall eine Höhle gewesen sein sollte. Direkt nach außen wieder gesehen, sieht man einfach die weite Landschaft. Alles andere außer der Landschaft kann man nicht sagen, wo Jesus wirklich geboren wurde. Die ganze Stadt, wie sie heute aussieht, hat nichts mehr mit der Stadt zu tun, wo Jesus einmal geboren wurde. Das Einzige, wo man wirklich sicher sein kann, dass es ungefähr noch so aussieht wie damals, ist, wie die Hügel zu sehen sind, die Landschaft. Ob die Pflanzen noch die gleichen sind, ist eine ganz andere Frage. Aber man sieht, es ist leicht hügeliges Gelände und es ist schon fast der Übergang in Steppe bis Wüste halt, wenn man sich südlich von Jerusalem befindet. Aber immerhin, man hat eine Vorstellung ungefähr, wo der Geburtsort von Jesus Christus gewesen ist. Mit diesen Bildern vor Augen wollen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam das Johannesevangelium anschauen, was Jesus zu dem Stall mit dem Hirten zu erzählen hat. Es steht in Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 1 bis 5. Jesus sagt dort das Folgende: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Welche Elemente eines Schafstalles werden hier eigentlich genannt? Es sind eine ganze Menge mit dabei. Wir haben da zum Beispiel die Tür, den Hüter, wir haben Diebe, wir haben die Herde. Und manche dieser einzelnen Elemente werden auch wirklich erklärt. Wenn ihr euch den Text einfach mal etwas genauer anschaut, dann könnt ihr einige dieser Beschreibungen und dieser Elemente wiederfinden bei dem restlichen Text. Aber manche der Elemente werden auch nicht wirklich erklärt. Schauen wir uns doch einfach mal an, was Jesus zur Auslegung dazu sagt, weil die Jünger haben diese Geschichte halt eben erst einmal auch überhaupt nicht verstanden. Lesen wir mal den Text von Kapitel 7 bis Vers 15 weiter. Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Nun, für welche Elemente bekommen wir von Jesus Christus selber direkt eine Erklärung? Da haben wir natürlich die Tür selber und auch den Hirten. Beides ist Jesus Christus. Es ist hier so wie in anderen Bereichen von Gleichnissen, dass Jesus mehrere Dinge darstellen kann oder mehrere Symbole Jesus darstellen können. Würden wir in die Offenbarung schauen, dann sehen wir gleich in Kapitel 5, dass Jesus sowohl der Löwe ist aus dem Stamme Juda, als auch das Lamm wie geschlachtet. Das eine hört Johannes und das andere sieht er dann. Hier im Stall hat Jesus Christus auch mehrere Funktionen, die er einnimmt. Er ist derjenige, der die Schafe hineinlässt oder auch hinauslässt. Er ist derjenige, der den Schutz gibt. Er ist derjenige, der leitet. Der Hirte, der seine Stimme erschallen lässt. Ohne Erklärung sind zum Beispiel die Schafe. Aber es ist ziemlich eindeutig, dass die Schafe an dieser Stelle die Gemeindeglieder darstellen, sprich uns, wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Aber eindeutig bei diesem Ganzen ist, dass Jesus einfach unser Ein und Alles ist. Wir brauchen Jesus als Schutz, als Mittelpunkt, als Führer und Leiter von uns als der Herde. Und interessant finde ich eine Frage, die von manchen Leuten schon auch sehr interessant beantwortet wurde. Was ist das Ziel der Herde? Ist das Ziel der Herde, im Stall zu sein? Manche Leute sagen dann, jawohl, Der Stall, das ist denn der Himmel, das ist die neue Erde oder das ist das neue Jerusalem. Wir müssen alle die Schafe hineinbringen in den Stall, damit sie dort in Sicherheit sind, beschützt von Jesus Christus. Aber ist das wirklich, was der Text an dieser Stelle aussagt? Ich möchte behaupten, nein. Schauen wir uns doch nochmal zwei dieser Verse genauer an. Johannes 10, einmal den Vers 9. Dort steht, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wie soll ich Weide finden, wenn ich nicht mit Jesus Christus auch ausgehe aus dem Stall? Die Schafe gehen ein und aus. Wenn sie nachts schlafen sollen, sind sie im Stall. Wenn sie tagsüber unterwegs sein sollen, um geweidet zu werden, dann folgen sie Jesus Christus als ihrem Hirten. Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Tatsache ist es so, dass es nicht das Ziel der Schafe ist, die ganze Zeit im Stall gefangen zu sein, sondern das Ziel der Schafe ist es, Jesus Christus nachzufolgen und zwar dorthin, wo er ist. Wie es auch im Original eben so vor sich ging. Die Herde, die im Stall war, bestand aus 3, 4 oder 5 verschiedenen Herden. Wenn der Hirte dann morgens kam, dann hat er seine Stimme hören lassen und die Schafe haben aufgemerkt und sie wussten, es ist Zeit, Zeit aus dem Stall hinauszugehen und ihrem Hirten nachzufolgen. Und der Hirte geht und es folgen ihm genau nur die Schafe, die zu seiner Herde gehören. Kommt später der nächste Hirte, ruft er wiederum seine Schafe und nur die Tiere kommen heraus, die wiederum zu seiner Herde gehören. Und die Tiere folgen dem Hirten nach, wohin der Hirte eben auch geht. Damit kann man aber auch sehr gut einen Psalm verstehen, den fast jedes Kind wirklich irgendwo kennt, was sich irgendwann mal mit der Bibel beschäftigt hat. Psalm 23. Wie heißt es denn in Psalm 23? Und vielleicht hören wir diesen Psalm einmal mit ganz anderen Ohren an dieser Stelle. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führet mich zu den frischen Wassern. Es ist Jesus Christus als Hirte, der in Bewegung ist mit seiner Herde. Es ist nicht ein Verharren im Stall, es ist ein Unterwegssein mit Jesus Christus. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich auch wanderte im dunklen Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Psalm sagt, Unterwegssein mit Jesus Christus, mit dem einen Hirten. Wie war das zum Beispiel mit Abraham gewesen und auch dem Volk Israel für lange Zeit? Abraham wurde gesagt, gehe aus deiner Heimatstadt hinaus und gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham war unterwegs. Er war unterwegs von einem Ort zum anderen, so wie Jesus als Hirte ihn geführt hat, dort, wo er und seine Familie mit all den Herden genügend Weide gefunden hat, wo er leben konnte unter dem Schutz Gottes in möglichst halbwegs vernünftiger Gemeinschaft mit den Völkern, die dort im Lande waren. Gott führte ihn. Er sagte ihm nicht, so, übermorgen wirst du dort sein und nächste Woche dort und hier ist eine Landkarte und darauf kannst du sehen, wo du an welchem Tag in deinem Leben sein wirst. Nein, Abraham musste Tag für Tag auf die Stimme seines Herrn horchen. Tag für Tag musste er im Gebet mit ihm verbunden sein. Tag für Tag musste er wissen, was wirklich die Stimme des Hirten ist und was vielleicht seine eigenen Wünsche sind oder Dinge, die ihm der Gegenspieler einreden möchte. Die Stimme Jesus von allen anderen Stimmen zu unterscheiden, ist absolut überlebenswichtig hier auf dieser Welt für uns. Sogar in der Offenbarung heißt es noch als letztes Bild, in Offenbarung 14, wenn es um die 144.000 geht, die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Jesus der Hirte im Symbol des Lammes, aber die Herde folgt ihm nach, wo es hingeht. Wir werden dann in der allerletzten Zeit auch keine feste Bleibe mehr haben, sondern wir sind darauf angewiesen, zu wissen, wo ist unser Herr, wo führt er uns hin, wo sollen wir sein. So ist es im Endeffekt auch mit unserem gesamten Leben. Wissen wir, wo wir morgen sein werden? Wie planen wir unser Leben? Wissen wir schon alles, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, so soll unser Leben aussehen, das möchte ich werden und so möchte ich mich auch bewegen und dort möchte ich wohnen, die oder jene Person soll mein Mann oder meine Frau sein? Oder könnte es vielleicht sein, dass Jesus Christus etwas ganz anderes vorhat für uns? Mein Leben war eigentlich in Gedanken schon gut geplant. Ich wollte Landschaftsgärtner werden, Meister, Techniker, eine eigene Firma aufmachen mit einem Kollegen. Ich wollte richtig schön Gärten herrichten, Gartenteiche machen. Ich wollte mich um Pflanzen kümmern, in der Natur sein, frische Luft haben, nicht so viel mit Menschen zu tun haben, vor allem nicht mit Computer arbeiten müssen und nicht im Inneren irgendwo hocken. Das wollte ich auf gar keinen Fall. War jedenfalls mein Gedanke gewesen. Kam dann aber völlig anders. Ich habe Jesus Christus kennenlernen dürfen. Ich habe meine ersten Schritte mit ihm gemacht. Und plötzlich spricht mich jemand an und sagt, Bernd, ich könnte mir vorstellen, ich habe das Gefühl, als wenn Gott sagt, du sollst Prediger werden. Ich soll Prediger werden? Ich hatte nur einen ganz festen Gedanken im Kopf. Ich werde Landschaftsgärtner mit einer eigenen Firma. Die baue ich gut auf und ich habe Freude daran, denn wirklich mit Pflanzen umzugehen. Mit Menschen umgehen, das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe mich herzlich bedankt und bin weitergegangen. In der gleichen Woche haben insgesamt 3 Personen mich angesprochen. Ich war richtig irritiert davon. Ich habe gesagt, Entschuldigung bitte, ich will nicht Prediger werden. Ich bin gerade erst in diese Freikirche hineingekommen. Ich bin ganz jung im Glauben und mein Ziel ist, Landschaftsgärtner, einen Betrieb zu haben, selber ein hübsches Häuschen im Grünen und dann mit Pflanzen arbeiten. Ich bin dann zu meinen geistigen Mentoren gegangen, waren damals Werner und Silvia Renz gewesen, und wollte ihnen eine lustige Geschichte erzählen. Ich wollte ihnen sagen, hört mal, was mir die Leute sagen. Die sagen, Bernd, ich glaube, du sollst Prediger werden. Wir sitzen zusammen in der Küche am Tisch und ich erzähle das so locker und flockig und denke, jetzt werden sie bestimmt gleich anfangen zu lachen. Nur sie fingen leider nicht an zu lachen. Naja, leider mit Vorsicht gesagt. Sie schauten mich ganz ernst an. Dann schauten sie sich gegenseitig an und dann schauten sie wieder mich an. Und dann sagten sie, und das werde ich nie vergessen, Bernd, es ist interessant, dass du das gerade sagst. Weil Werner und ich, sagte dann Silvia, wir haben unabhängig voneinander, genau in der letzten Woche das Gefühl bekommen, als wenn eine Stimme sagt, dass du Prediger werden sollst. Also, mir ging es in dem Moment gar nicht gut. Ich hatte einen richtigen Knoten im Magen. Ich dachte, sie lachen. Ich dachte, damit ist das vom Tisch. Aber plötzlich war das sehr ernst zu nehmen. Und dann stellte mir Silvia noch eine Frage, die ist sehr gefährlich. Sie fragte dann, Bernd, hast du überhaupt schon mal darüber gebetet? Nein, hatte ich nicht. Gehörte nicht in mein Lebenskonzept. Ich wollte kein Prediger sein. Wozu sollte ich darüber beten? Ist doch ganz klar. Ich bin für die Natur. Ich habe nur Realabschluss. Ich habe kein Abitur. Wie soll ich denn bitte schön überhaupt studieren? Und dann noch Theologie? Naja, aber wie soll man was gegen diese Frage unternehmen oder dagegen sagen? Wir sind ins Wohnzimmer gegangen. Wir haben uns niedergekniet. Wir haben alle 3 gebetet. Und ich habe solch eine Sicherheit verspürt, wie selten in meinem ganzen Leben. Ich habe wirklich gespürt, wie Gott zu mir spricht und ich war mir sicher, das, was mir die Geschwister sagen, und zwar plötzlich reihenweise gesagt haben, alle innerhalb von einer Woche und die Leute kannten sich teilweise überhaupt nicht. Das ist wirklich, was Gott möchte. Und ich war dann gezwungen? Nein, gezwungen nicht. Ich war eingeladen von Jesus Christus, meinen Lebensweg völlig anders zu planen, als ich vorher gedacht hatte, völlig andere Schritte zu gehen, in eine völlig andere Richtung zu laufen. Vollzeitiger Dienst. Ich bin jetzt seit fast 26 Jahren Prediger. Ich habe nicht mehr viel mit Natur zu tun. Ich sitze sehr häufig am Computer. Ich habe ganz viel mit Menschen zu tun. Ist alles das, was ich überhaupt nicht wollte. Aber ich habe ganz stark erlebt, immer und immer wieder, da ist ein Gott, da ist Jesus Christus, da wirkt jemand durch dich hindurch, da werden Menschen angesprochen, da werden Menschen aufgebaut, da sind Menschen, die überleben, übergeben Jesus Christus ihr Leben. Und mit jemandem dann im Taufbecken zu stehen und diese Person zu taufen, das ist ein Gefühl, das ist wirklich unersetzlich. Wenn ich auch die schönste Landschafts- und Gartenbaufirma gehabt hätte mit meinem Kollegen, nichts hätte dieses Gefühl und diesen Augenblick irgendwie ersetzen können. Mit Gott zusammen in Kooperation zu arbeiten, ist das Schönste, was es gibt. Und übrigens, dafür muss man nicht Prediger sein. So viele Prediger braucht es ja gar nicht. Aber es braucht lebendige Gemeindeglieder. Lebendig, die nicht nur im Stall hocken, sondern die bereit sind, sich auf den Weg zu machen, sich von Jesus Christus führen zu lassen, Dinge auszuprobieren mit ihrem Herrn, selbst wenn es noch keine Garantien und keine Sicherheiten gibt. Einfach zu gehen. Wenn Jesus ruft, gehen. Es gibt nichts Besseres und es gibt nichts Schöneres. Dann kann man Jesus Christus wirklich lebendig erleben. Wenn aber Jesus Christus ruft und ich sage, nein, ich bleibe da sitzen, wo ich bin, und nein, das werde ich gar nicht erst ausprobieren, wie soll ich dann Jesus Christus je erleben? Wie soll ich dann Nachfolger Jesu sein? Wie soll ich in das Bild passen von Offenbarung 14, wo es heißt, die da folgen dem Lamme nach, wohin es geht? Jeder, der nicht geht und auf Jesu Stimme nicht hört, hinterlässt eine echte Lücke im Werk Gottes. Wir sind eigentlich Adventbewegung, nicht Adventstuhlwärmer in der Gemeinde, sondern es ist eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Und er möchte uns selber und eigenständig führen. Hier ist natürlich ein wichtiger Knackpunkt. Wenn ich Jesus nachfolgen möchte, muss ich seine Stimme kennen. Wie bitteschön aber erkenne ich Jesu Stimme? Wie kann ich wissen, dass wirklich Jesu zu mir spricht? Es ist interessant, wenn ich in der Gemeinde nachfrage, bekomme ich manche ganz bestimmte Antworten, die sofort herauskommen. Das Erste, was häufig rauskommt, ist das Gewissen. Mein Gewissen sagt mir. Hier habe ich aber mal eine echte, sehr ernste Frage dazu. Woher weiß ich, was richtig ist? Woher kann ich wissen, dass ich mich auf mein Gewissen verlassen kann? Die Bibel sagt uns, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Wenn aber das menschliche Herz böse ist von Jugend auf, wenn auch Paulus sagt, zum Beispiel in Römer Kapitel 3, dass alle Menschen verdorben sind und das Böse tun, wie kann ich dann mich, den Menschen, als Maßstab nehmen? Gewissen kommt im Endeffekt von dem Wort Wissen. Das heißt, ich muss wissen, was gut und was böse ist. Woher weiß ich denn, dass zum Beispiel nicht mehrere Lebenspartner nett sind oder Lebensabschnittspartner oder noch ein paar andere Dinge, welches der richtige Ruhetag zum Beispiel ist oder wie ich Gott finde oder dass es vielleicht nicht ganz so gut ist, andere Menschen umzubringen oder eine Karriere als Bankräuber zu machen? Ich muss lernen, das Gewissen muss eingenordet werden. Ich muss langsam, Stück für Stück, durch das Studium des Wortes Gottes verstehen, was ist Wahrheit, was ist nicht Wahrheit. Ich muss verstehen, wo es entlang geht. Und damit sind wir gleich bei Punkt Nummer 2, wenn es um die Stimme geht, was ich am häufigsten höre. Gut adventistisch. Du musst Bibel lesen. Du musst verstehen, was Jesus Christus sagt. Und das sagt er in seinem Wort. Wenn ich Stück für Stück lese, dann kann ich Stück für Stück lernen, was ist richtig und was ist falsch. Hier habe ich aber auch eine relativ kritische Anfrage. Woher oder wie bitteschön soll ich denn die Bibel verstehen? Wenn ich, und das könnt ihr zu Hause ganz in Ruhe machen mal, 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 10 bis 14 lese als Beispiel, dann sagt mir der Text, dann sagt mir die Bibel eindeutig, dass sie gar nicht so leicht zu verstehen ist. Das, was hier drinnen steht, ist nämlich staubtrocken und leer. Als ich angefangen hatte, die Bibel zu lesen, als ich die Adventgemeinde noch überhaupt nicht kannte, da habe ich keinen echten Sinn darin gefunden. Es war für mich leer und gehaltlos. Ich kam nicht voran, abgesehen, dass ich viele Stellen langweilig fand. Woher kann ich Bibel verstehen? Nur durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss mich führen, ganz eindeutig, dann kann ich Wahrheit erkennen. Und das ist gleich der dritte Punkt, der mir gesagt wird. Die Stimme des Heiligen Geistes wird dich führen. Meine Frage wieder, woher weiß ich denn, dass es die Stimme des Heiligen Geistes ist? Wenn ich Gott noch nicht kenne, könnte ich alle möglichen Stimmen für den Heiligen Geist halten oder von Gott. Aber es ist vielleicht gar nicht Gott, es ist nur eine innere Eingebung, es ist der Wunsch des Vaters, der Vater des Gedankens. Ich habe so viele Gespräche mit vor allem jungen Leuten eher, manchmal auch schon etwas älter gewordenen Gemeindeglieder, die sagen, oh, es scheint mir so zu sein, Gott möchte, dass ich mit dieser Person zusammen bin. Wir sollen heiraten, wir sollen unser Leben gemeinsam führen. Und wenn ich mir dann die Leute etwas genauer angucke, dann frage ich mich, okay, war das wirklich die Stimme des Heiligen Geistes? Wenn dann zum Beispiel ein Mann und eine Frau das sagen, die beide verheiratet sind, aber nicht miteinander und jeweils mit anderen Partnern Kinder haben, dann würde ich einfach mal so ganz frei sagen, das ist wahrscheinlich nicht die Stimme des Heiligen Geistes, sondern das ist eher so der eigene Wunsch, der diesen Gedanken hochpoppen lässt. Das wiederum bedeutet, ich muss auch die Stimme des Heiligen Geistes erst kennenlernen durch Bibelstudium. Die Antwort im Endeffekt ist, es ist die Mischung von allem zusammen. Ich kann Jesus nur verstehen, wenn ich die Bibel wirklich lese. Die Bibel kann ich nur verstehen, wenn ich auf die Stimme des Heiligen Geistes höre. Die Stimme des Heiligen Geistes schlüsselt mir die Bibel auf. Und wenn ich die Bibel verstehe und die Stimme des Heiligen Geistes gleichzeitig höre und das Ganze Sinn macht, sich nicht widerspricht, sondern miteinander verflochten, immer stärker wird, ein gutes Fundament ergibt, dann kann ich jederzeit unterscheiden, ob das von Gott ist oder nicht von Gott ist, ob es die Stimme vom Heiligen Geist ist oder nicht die Stimme vom Heiligen Geist. Denn wenn mir der Heilige Geist immer wieder ganz genau zeigt, was das Rechte ist in der Bibel, und ich diese Stimme dann unabhängig höre von der Bibel, und es ist die gleiche Stimme, dann werde ich diese Stimme erkennen. Es ist so, als wenn ich langsam eine Person immer näher kennenlerne. Am Anfang sind mir Gesicht und Stimme noch relativ unbekannt. Aber wenn man dann immer mehr miteinander zu tun hat, dann wird es so bekannt, dass es überhaupt keine Frage gibt. Ich habe einmal einen Versuch gemacht, das war auf einer Familienfreizeit. Ich hatte die Predigt dabei und dann habe ich zwei Kinder gebeten, kommt doch mal mit mir vor die Tür hinaus. Ich habe sie draußen hingestellt und habe jemanden gebeten, ihnen die Augen zu verbinden. Dann habe ich den Vater herangeholt, hatte eine Matte auf dem Boden zu liegen, dass man weich fallen konnte, und habe den Vater instruiert. Dann habe ich zuerst den Sohn hereingeholt. Wir haben ihn auf die Matte gestellt, sodass er lang auf die Matte fallen könnte. Und habe ihm gesagt, pass auf, hinter dir steht jemand, der fängt dich auf, dir passiert nichts, lass dich einfach fallen. Der Junge ist zusammengeklappt wie ein Taschenmesser, weil er Angst hatte, hart aufzukommen. Der Vater hat ihn sofort aufgefangen und festgehalten. Als zweites habe ich dann die Tochter hereingeführt. Sie wurde genauso dorthin gestellt. Und ihr habe ich gesagt, pass auf, wir wollen gerne, dass du dich einfach fallen lässt, aber hinter dir ist jemand, den du kennst, der wird dich auffangen. Dann habe ich dem Vater ein Zeichen gegeben und er hat ganz kurz gesagt, XY, ich stehe hinter dir, ich fange dich auf. Und es war so genial. Die Tochter ließ sich wie ein Brett fallen. Und der Vater hat sie wirklich bloß ganz knapp über den Boden aufgefangen. Aber das Mädel fiel wie ein Brett bis fast auf den Boden und wurde dann sicher vom Vater aufgefangen. Riesiger Unterschied zum Sohn. Gleicher Vater. Der Sohn hat aber die Stimme nicht hören können. Die Tochter hatte die Stimme hören können. Und sie hat die Stimme des Vaters sofort erkannt. Sie wusste, was los ist. Und man hat richtig gemerkt, wie sie sich entspannt hat. Und sie ließ es voll darauf ankommen. Bei ihrem Vater konnte ihr nichts passieren. Genauso ist es halt auch wirklich mit Jesus Christus. Wenn wir ihn richtig kennenlernen, dann wissen wir, Jesus Christus fängt uns und seine Stimme können wir immer wieder heraushören, unter allem anderen hindurch, was in dieser Welt auch auf uns einströmt. Wir haben noch ein anderes Symbol in dieser Geschichte mit dem Stall. Da ist nämlich der Türhüter. Wer ist denn bitteschön der Türhüter? Der Türhüter, heißt es, lässt den Schäfer hinein oder nicht hinein. Ich habe mir verschiedene Gedanken gemacht. Jesus Christus hat mehrere Rollen. Aber sollte er gleichzeitig Schäfer und Türhüter sein? Er entscheidet selber, ob er hinein kann oder nicht? Erscheint mir sehr seltsam. Sollte es vielleicht der Vater sein? Wäre möglich. Der Heilige Geist wäre auch möglich. Dann kam ein Gemeindeglied mit einem Vorschlag, was ich echt interessant fand. De facto kann ich es nicht mit 100% sagen, aber ich habe das Gefühl, das wäre eine relativ gute Idee. Lesen wir mal ganz kurz einen Text aus der Apostelgeschichte, und zwar Apostelgeschichte Kapitel 20. Die Antwort des Gemeindegliedes lautete nämlich, das könnten die Gemeindeleiter sein. Da haben wir ein Treffen in der Apostelgeschichte zwischen Paulus und den Gemeindeleitern. Ist das letzte Treffen, er holt sie noch einmal alle zusammen, bevor er dann sozusagen seinen letzten oder vorletzten Gang antritt. Und er sagt ihnen das Folgende in Apostelgeschichte 20, Abvers 28 bis 30. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. In der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, haben wir auch die Rede von Engeln der Gemeinde. Engel müssen nicht himmlische Boten sein. Es könnte Jesus Christus selber sein, es könnten wirklich himmlische Boten sein, es können aber auch Menschen sein. Und die meisten Ausleger, auch bei Ellen White findet man das so, gehen davon aus, dass es die Leiter der Gemeinden sind. Die Gemeinden sind recht unterschiedlich in ihrer Art. In manche ist schon etwas hineingekommen, was nicht gut ist. Sie bekommen praktisch überhaupt kein Lob. Andere Gemeinden bekommen ziemlich viel Lob. Gemeindeleitung ist an der Stelle wirklich wichtig. Was lässt sie in die Gemeinde hinein? Ist das wirklich von Jesus Christus oder ist das nicht von Jesus Christus? Kann man das wirklich in den Gottesdienst mit hineinnehmen oder lieber nicht? Passt es in Vorträge oder eher nicht? Kann man diese Bücher wirklich verteilen oder eher nicht? Was ist wirklich von Jesus Christus? Die wirklich guten, reifen Gemeindeglieder sollten erkennen, wann es wirklich von ihrem Meister kommt und wann nicht. Das eine hat Platz in der Gemeinde und das andere nicht. Und das entscheiden im Endeffekt unter der Leitung des Heiligen Geistes, unter der Stimme des Hirten, diejenigen, die die Verantwortung haben. Am Anfang haben wir ein paar Bilder auch aus Bethlehem gesehen. Das war meine erste Assoziation, als ich hier das Gleichnis von dem Schafstall gelesen hatte. Die Frage aber ist, passt das eigentlich wirklich? Wo ist Jesus Christus geboren worden? Wisst ihr das automatisch sofort? Jetzt aber bitte nicht in Bethlehem. Bethlehem ist ganz klar. Wie beschreibt Jesus Christus den Geburtsort ganz konkret, wo Jesus geboren wurde? Sucht mal ein wenig in euren Bibeln, kramt mal ein wenig in euren Erinnerungen. Steht da was von Stall und Esel und Rind? Interessanterweise steht da fast nichts in der Bibel. Es gibt nur meines Wissens zwei Stellen, wo man relativ konkret sehen kann, wo Jesus Christus geboren wird. Und das ist Lukas Kapitel 2. Ihr könnt das gerne mal mit aufschlagen und diese einzigen zwei Verse kurz mit mir lesen. Lukas Kapitel 2, Vers 7. Und sie, Maria, gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und nochmal Vers 12, der Engel zu den Hirten. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Hier ist Phatne wahrscheinlich von einem Steintrog die Rede, die als Krippe genutzt wurde. Wir wissen gar nicht, ob es wirklich ein Stall gewesen ist. Es kann alles gewesen sein. Wenn wir in Johannes 10 uns das Wort anschauen, von dem Jesus spricht, dann ist es das Wort Aulä oder Aula. Diese Aula kann auch einfach bedeuten, ein eingemauerter oder eingefasster Bereich, zum Beispiel zwischen verschiedenen Wohnbereichen. Römische Villen hatten immer einen Bereich in der Mitte. So könnten es auch Häuser oder Hausbereiche plus eine Mauer gewesen sein, wo dann die Tiere eben sich aufgehalten haben, zusammengebracht wurden. Es muss kein Stall gewesen sein, es muss keine Höhle gewesen sein, es könnte auch ein relativ offener Ferch oder eingemauerter Bereich gewesen sein. Jesus kam in einer Futterkrippe zur Welt, die wahrscheinlich zumindest dieser Teil dann wohl nicht gebraucht wurde, können wir stark davon ausgehen. Aber wir wissen nicht, ob es wirklich ein Stall war, vor allem so ein Holzstall, wie es oftmals dargestellt wird, ob es in einer Höhle war, ob es unter einem überhängenden Felsen war oder solch einer Aula. Wie auch immer, entscheidend ist, denke ich, dass Jesus Christus überhaupt gekommen ist. Und das ist entscheidend für unsere Erlösung. Bleibt noch die Frage, wer ist eigentlich der Dieb? Nun, hier sollte man den gesamten Kontext sehen. Dabei muss man sich immer in Erinnerung rufen, dass die Bibel immer, jedes Buch und jeder Brief, immer geschrieben ist in einer Buchstabenkette. Es gab in der Bibel keine Kapitel. Es gab in der Bibel keine Verseinteilungen. Es gab nicht einmal Unterbrechungen zwischen den einzelnen Worten. Das heißt, es ist eine Buchstabenkette gewesen, vom ersten Buchstaben des Briefes bis zum letzten Buchstaben des Briefes. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, folgt natürlich unser Kapitel 10 direkt dem Kapitel 9. Und in Kapitel 9 wird beschrieben, wie Jesus einen Blindgeborenen heilt. Und es wird beschrieben, wie er inquisitorisch der Geheilte von den leitenden Juden auseinandergenommen wurde. Es wird beschrieben, wie Leute, die an Jesus Christus glauben, aus der Synagoge hinausgeworfen werden. Und es wird beschrieben, wie die leitenden Juden zu dieser Zeit diesen armen Blindgeborenen, der wieder sehen wurde, wie sie ihn schmähen. Der Blindgeborene gibt ganz erstaunliche Antworten. Wirklich, ohne die Leitung des Heiligen Geistes, glaube ich, wäre das nicht möglich gewesen. Und die Leiter aus dem Sanhedrin, die haben nur noch gestaunt, sie haben keine Worte gehabt. Sie konnten wirklich nur noch eins: hinaus mit ihm. Aber dieser Mann, er hörte die Stimme seines Erlösers. Er hörte die Stimme dessen, dem das Augenlicht wiedergegeben hat. Er warf sich vor ihm nieder und er hat ihn angebetet. Er hat seinen Erlöser angenommen und ist ihm nachgefolgt, egal was diese Hirten seines Volkes gesagt haben. Und als Jesus dann davon spricht, dass manche eben blind sehend werden und manche Sehenden blind sind oder blind werden, da kommt direkt im Anschluss die Geschichte mit dem Schafstall. Hier scheint es wirklich so zu sein, als wenn die jüdischen Führer die Diebe sind. Sie halten Jesus Christus von seiner Herde fern. Er, der der eigentliche Hirte ist, wird nicht zu den Menschen hingelassen. Er wird als der Böse schlechthin dargestellt. Und Menschen, die sich zu ihm wenden, werden aus der Herde entfernt. Sie sind die Diebe. Sie nehmen Jesus Christus das weg, was ihm eigentlich gehört. Und Jesus Christus hat ein ziemlich schweres Leben mit ihnen. Das, was Jesus erzählt, das ist, wie es so häufig ist, auch direkt aus dem Alten Testament genommen. Psalm 23 hatten wir ja schon gehabt. Und auch die Geschichte mit Hirte, Schafstall und den falschen Hirten kommt mehrfach als Motiv vor. Ich möchte einen Teil wirklich einmal lesen, als letzte Texte in dieser Predigt. Und das steht im Hesekiel, Hesekiel Kapitel 34. Hesekiel Kapitel 34, und ich lese nur ein paar Ausschnitte, und selbst das ist noch relativ lang. Da haben wir Hesekiel Kapitel 34, die Verse 1 bis 5. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Verse 11 bis 16. Denn so spricht Gott, der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und noch Vers 23. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und ihr Hirte sein. Jesus erfüllt in seinem Leben alle Vorhersagen des Alten Testamentes und er greift genau diese Bilder heraus. Beides, Hesekiel 34 und Johannes 10, passt genau übereinander. Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist der eine Hirte, den es wirklich gibt. Jesus schiebt nicht, Jesus prügelt nicht, sondern Jesus ruft uns, er bittet uns, ihm nachzufolgen. Die Frage ist, bist du bereit, ihm wirklich nachzufolgen, dahin, wohin er dich führen möchte? Vielleicht einen ganz anderen Weg, als du geplant hast? Es wird eine Geschichte erzählt von einer Touristin in Israel und einem Touristenführer. Sie sind unterwegs als Gruppe und dann sehen sie neben dem Weg, wie ein Mann Schafe vor sich hertreibt und sie immer wieder mit einem Stock von hinten prügelt. Und die Frau schaut sich das verwundert an. Sie dreht sich ganz verwundert zu ihrem Touristenführer und fragt ihn, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich denke, der Hirte geht vorne weg. Und der Touristenführer schaut einmal dorthin, sieht sich die Szene an und antwortet an dieser Stelle, nun ja, das ist nicht der Hirte, das hier ist der Schlachter. Jesus Christus geht wirklich voraus und Jesus Christus ruft. Es gibt noch eine sehr interessante Geschichte, die ziemlich häufig im Internet zu finden ist. Und er erzählt von einem Hirten im Raum Karlsruhe. Er hat eine Herde gehabt, nicht besonders groß, aber es war seine Herde gewesen. Und eines Tages kommt er morgens zu seiner Herde und es ist keine Herde mehr da. Er meldet den Verlust bei der Polizei und die Polizei verspricht zumindest, dass sie danach suchen wird. Aber wie sollen sie eine Herde von Schafen wiederfinden? Schließlich bekommt die Polizei eine Information, dass an einem großen Güterbahnhof ganz viele Schafe verladen werden sollen, um ins Ausland gebracht zu werden. Und sie fragen sich, vielleicht könnten da die Schafe dabei sein? Sie rufen den Hirten an und sagen, komm doch zu diesem Güterbahnhof und schau, ob deine Schafe mit dabei sind. Vielleicht kannst du sie ja herausfinden. Der Hirte fährt dorthin und er stellt sich dort an den Güterbahnhof. Und die Schafe werden Stück für Stück, alle 5000 Schafe, an ihm vorbeigeführt. Und der Schäfer lässt immer wieder seine Stimme hören. Seine lockende Stimme, seine leitende Stimme, die Stimme, die seine eigenen Schafe immer wieder gehört haben. Und das ganz Erstaunliche geschieht. Stück für Stück kommt ein Schaf nach dem anderen aus der riesigen Herde. Sie sammeln sich Stück für Stück, Tier für Tier, hinter ihm. Und als sie hinterher nachzählen, können Sie sehen, dass es exakt genauso viele Tiere sind, wie der Schäfer als vermisst gemeldet hatte. Und sogar die Polizisten waren absolut überzeugt, das sind die Tiere von diesem Mann. Sie gehören ihm. Sie hörten seine Stimme und sie kennen seine Stimme und sie folgten ihm nach. Und so hatte der Mann seine Herde wieder. Mit Jesus Christus und uns als Menschen ist es ganz ähnlich. Wir als Menschen sind über die gesamte Welt zerstreut. Wir sind überall auf den verschiedensten Kontinenten. Wir leben in den unterschiedlichsten Orten oder sogar Städten. Eine unüberschaubare Menge, heute von vielen Milliarden Menschen. Es liegt an uns, wo auch immer wir sind, seine Stimme zu hören. Es liegt an uns, dass wir dann wirklich seiner Stimme auch nachfolgen. Seine Stimme ist nämlich überall auf der Welt zu hören. In jedem Wohnzimmer, in jeder Hütte, in jedem Zelt, wo auch immer wir uns gerade befinden. Jesus Christus möchte uns alle, jeden Menschen zu sich rufen. Und er möchte gerne, dass wir ihm wirklich folgen. Und das Ziel ist eindeutig. Neues Jerusalem und die neue Erde. Aber wir werden das nur erreichen, wenn wir wirklich Teil von dieser Bewegung sind. Die Bewegung, von der gesagt werden kann, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Ich lade dich ein, ich lade euch ein und ich wünsche jedem von uns, dass wir Teil dieser Herde sind, die dann auf der neuen Erde zusammen vereint ist, zusammen mit ihrem sie liebenden Hirten, Schäfer und Erlöser. Gott segne euch. Amen. Lasst uns noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, du bist ein wunderbarer Herr und Erlöser. Du liebst uns so von ganzem Herzen und du willst Tag für Tag für uns da sein. Du bist Tag für Tag für uns da. Bitte hilf uns doch, dass wir deine Stimme hören. Bitte hilf uns doch, dass wir uns gerne von dir leiten lassen und führen lassen. Bitte hilf uns doch, dass wir diese Sicherheit spüren, wo auch immer wir sind. Du bist da und du führst uns. Schenk uns auch bitte die Bereitschaft, manches loszulassen, was wir vielleicht krampfhaft festhalten. Uns an Dingen festzuhalten, wo wir fest sitzen, wenn du uns vielleicht doch woanders hinführen möchtest. Gib uns die Freiheit doch auch, auf andere Menschen zuzugehen und auch unsere Gaben richtig einzubringen, die du uns gegeben hast, weil du uns dorthin führen möchtest. Bitte hilf, dass Gemeinde wirklich das ist, was sie sein sollte. Eine Herde von lebendigen Schafen, die wirklich bereit ist zu gehen und wirklich auch andere mit einzuladen. Dass wir Teil sind von dieser Bewegung, die du haben möchtest. Diese Bewegung, die hineinführt in das neue Leben. Wir danken dir für diesen Segen. Amen.